Trainingslager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 145 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, ich weiß nicht, wo du gerade bist, ob im Urlaub oder vielleicht auch zu Hause oder bei der Arbeit. Auf jeden Fall, wenn du ein Freund von hochintensiven Trainingseinheiten bist, dann ist dieser Podcast genau richtig für dich, denn wir gehen heute der Frage nach, wie Training gesteuert werden muss, wenn es um hochintensive Belastungen geht. HIIT-Training gilt ja als hocheffizientes Trainingsformat, das mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand enorme physiologische Reize setzen kann. Doch gerade bei hochintensiven Belastungen ist Feintuning gefragt. Wie intensiv darf eine Einheit denn sein? Wo verläuft die Grenze zur Überforderung? Und wie kann man sicherstellen, dass der Trainingsreiz weder verpufft noch ins Risiko führt? Dazu spreche ich heute mit Lukas Kitzberger, Athletiktrainer, Sportwissenschaftler und Co-Inhaber der Löwenherz Fitness Company. Er gibt uns spannende Einblicke in seine Praxis. Er zeigt auf, welche wissenschaftlichen Grundlagen für die Trainingssteuerung entscheidend sind und erklärt auch, warum gerade hochintensive Belastungen im Training oft unterschätzt oder auch falsch eingeschätzt werden. Freut euch auf ein fundiertes Know-how, praxisnahe Tipps und jede Menge Impulse für euer eigenes Training oder Coaching. Bevor wir aber ins Gespräch starten, habe ich sogar noch eine Überraschung für dich. Ab dem 26. September findet ja die dritte Auflage der BSBA Trainingsconvention statt. Das weißt du schon, denn das haben wir in den letzten Folgen schon mehr oder weniger intensiv beworben. Allerdings hat sich inzwischen was getan. Viele von euch haben uns geschrieben, dass sie durch Wettkämpfe, Trainingslager oder auch andere Termine nicht dabei sein können, nicht live vor Ort sein können. Und deshalb machen wir es jetzt euch einfacher. Wir haben umgeplant. Die komplette Convention gibt es in diesem Jahr nämlich online. Wir streamen die Keynotes an 4 Tagen jeweils ab 18 Uhr direkt zu dir nach Hause. Du kannst also alle Vorträge und Inputs bequem am Abend mitverfolgen, egal ob vom Sofa, aus dem Hotelzimmer oder zwischen 2 Trainingseinheiten. Das bedeutet aber auch für dich, dass es für dich günstiger wird, denn es entstehen keine Reise- oder Hotelkosten. Die Inhalte bleiben natürlich im vollen Umfang erhalten, mit allen spannenden Inputs und Keynotes. Und als kostenloses Upgrade gibt es eine eigene Keynote-Überraschung on top. Und was das genau ist, das verraten wir dir im Programm. Aber eines steht fest, es wird sich für dich lohnen. Jetzt also schon einmal die Termine vormerken. 26. bis 29. September an jedem Tag ab 18 Uhr online auf deinem Computer. Alle Infos, das neue Programm und die Tickets findest du wie immer auf bewegungsakademie.at. Wir freuen uns natürlich, wenn wir dich bei der Online-Trainer-Convention der BSBA begrüßen dürfen. Sichere dir jetzt also dein Ticket dafür. Das ist eine richtig gute Sache und es wird für dich günstiger. Du hast keine Reisekosten, musst nirgends hinfahren und bekommst trotzdem alle Referentinnen und Referenten ins Haus geliefert mit allen Top-Themen. Einer der Referenten ist ja Lukas Kitzberger und der sitzt schon am Mikrofon und wartet auf meine erste Frage zum Thema Trainingssteuerung bei intensiven Belastungen im HIIT-Training. Aber zuerst möchte ich ihn einmal begrüßen. Servus, Luki.
Hi, servus.
Ja, hallo Lukas. Ich freue mich mal grundsätzlich, dass wir es geschafft haben, dieses Interview zu machen. Eine Frage jetzt, du bist ja auch Co-Inhaber der Löwenherz Fitness Company und arbeitest dort auch als Athletiktrainer. Wie geht denn ihr da beim HIIT-Training vor? Wird das oft eingesetzt bei euch?
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, dadurch, dass wir jetzt ungefähr seit einem halben Jahr an einer App arbeiten, wo wir Intervalltraining für verschiedene Sportarten anbieten, bin ich da ziemlich motiviert, auch jedes Training selber durchzuführen. Und dementsprechend schon seit Anfang des Jahres sicher zweimal in der Woche Laufintervall trainieren. Genau. Und bei uns im Studio selbst gibt es auch eine eigene Einheit zum Krafttraining, halt nur Ausdauertraining. Und dadurch, dass wir da meistens zeitlich immer ein bisschen limitiert sind, mit maximal einer Stunde, ist da die Idee eher höhere Intensitäten zu verwenden, weil wir dann da einfach einen besseren Trainingseffekt sehen oder denken zu sehen laut Literatur.
Also hier zeigt sich bereits der erste Vorteil von einem HIIT-Training. Es dauert nicht so lange, es ist kürzer. Wenn wir jetzt von einem HIIT-Training sprechen, wie definierst du das genau, Lukas?
Ja, genau, also Vorteil und Nachteil ist die hohe Intensität, wie es schon drinnen steht. Wenn man sich physiologisch genauer damit auseinandersetzt, dann wird das bedeuten, wir haben eine Intensität, die man nicht lang aufrechterhalten kann, wo an der Körper irgendwann zwingt, aufzuhören. Und dementsprechend ist das auch relativ schnell unangenehm. Jetzt hat man die Möglichkeit, das mit einem Leistungstest zu beschreiben. Dann würde man sagen, das ist eine Intensität, die über der zweiten Umstellpunkt vom Laktattest beispielsweise oder auch von einem Spirometrietest zu finden ist. Das heißt, dort haben wir einen Zustand, der vom pH-Wert, von der Übersäuerung der Muskulatur schon relativ instabil ist und dementsprechend ja, eine Zeitdauer von so ungefähr irgendwas unter 20 Minuten, 15 Minuten, vielleicht 5, da zur Verfügung steht, die ich noch aufrechterhalten kann. Das heißt, HIIT muss zwangsläufig diese hohe Intensität verwenden, sonst ist es kein HIIT-Training eben, und es ist unangenehm. Also das ist jetzt das angesprochene große Nachteil von HIIT, man muss es mögen, weil es einfach von Anfang der Körper an sagt, ja, es wäre gut, wenn du die Intensität drosselst, weil wenn du so weiter tust, irgendwann, überspitzt formuliert, kommst zu einer Verdauung des eigenen Körpers, nicht? Also der pH-Wert im Körper sinkt und er hat natürlich einige Systeme, die ihn begrenzen und eins davon ist halt dieses subjektive Schmerzempfinden und macht ihm halt eigentlich sehr deutlich, dass jetzt dann bald Schluss ist.
Das heißt, wir befinden uns im HIIT-Training in einem sehr unangenehmen Energiebereitstellungsbereich, weil ja Laktat angehäuft wird. Wie lange sind denn jetzt solche Trainings sinnvoll, beziehungsweise wie lang planst du deine Intervalle? Oder hängen die Längen der Intervalle vielleicht auch von der Sportart ab?
Naja, wir haben spezifische Intervalle für verschiedene Sportarten. Müssen wir jetzt einmal unterscheiden, trainiere jetzt einen Ausdauersportler, trainiere einen Teamsportler, trainiere vielleicht einen Leichtathleten, der nur 400, 800 Meter in seiner Wettkampfdisziplin erfolgen muss. Und dementsprechend gibt es halt Intervalle, die länger sind. Da beschreibt man die Intervalle, die so 2, 3, 4, 5 Minuten lang sind, bis hin zu kurzen Intervallen, die 10 Sekunden genauso sein können. Also da ist immer wichtig, wofür möchte ich mich verbessern oder wofür möchte ich trainieren. Und dementsprechend kehren dann die richtigen Intervalle da eben auch dazu. Ein Beispiel wäre, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Fußballer zum Beispiel, der in seiner Wettkampfdisziplin selten länger wie eine Minute mit maximaler Intensität läuft, geht man eher in die Richtung, kürzere Intervalle zu verwenden. Das heißt, da irgendwie 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause oder 30 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause, bis hin zu supramaximale, also wirklich sehr hochintensive Sprintbelastungen, die vielleicht nur 15 Sekunden dauern oder bis hin sogar nur 10 Sekunden. Und wenn ich jetzt halt eher an Langdistanz-Sportler hernehme, wie jetzt an was nicht, Halbmarathonläufer beispielsweise, der an dieser hohen Intensität, im Fachjargon die maximale Sauerstoffaufnahme arbeiten möchte oder den Bereich verbessern möchte, dann macht es natürlich auch Sinn, da längere Intervalle zu verwenden. Die Norweger haben da vor Jahrzehnten schon fast dieses 4x4-Minuten-System etabliert. 4 Minuten Belastung, 4 Minuten aktive Pause und da 4 Durchgänge davon. Also das ist auch eine sinnvolle Möglichkeit, da dran zu arbeiten.
Das heißt, du richtest dich bei der Trainingssteuerung nach den realen Anforderungen der Sportart, die die Athletinnen und Athleten ausüben.
Genau, und natürlich auch in welcher Phase vom Jahr man ist. Nicht? Also je spezifischer man zum Wettkampf kommt, desto spezifischer sollte dann die Geschwindigkeit auch der Wettkampfgeschwindigkeit entsprechen. Je weiter man weg vom Wettkampf ist, desto eher kann man natürlich auch noch andere Intervalle ins Training entwickeln oder einbauen.
Das heißt, ein weiterer Vorteil für die Athletinnen und Athleten ist, dass sie dann wirklich in dieser Trainingszone, in dieser hohen auch trainieren, wie sie es dann auch in ihrer Sportart ausführen müssen. Und es passen sich dann auch wahrscheinlich die Vitalparameter an.
Naja, wir sehen beim Intervalltraining verschiedene Anpassungen. Insgesamt ist beim Ausdauertraining die maximale Sauerstoffaufnahme relevant und möchte man verbessern. Und da gibt es ein paar leistungslimitierende Parameter. Das eine wäre das Schlagvolumen vom Herz, also wie viel Blut kann das Herz pro Schlag weiterpumpen. Das zweite ist, wie viel Sauerstoff kann im Blut weitertransportiert werden. Und das dritte ist dann die Verwendung des Sauerstoffs am Muskel selbst. Sei es jetzt, wie gut verteilt kommt jetzt das Blut am Muskel an. Man bezeichnet da dann die Kapillaren als kleinsten Blutgefäße, die wichtig sind, dass die sehr verbreitet am Muskel andocken, beziehungsweise dann auch die Umwandlung des Sauerstoffs in spezifische Energie, immer dieses Sprichwort Adenosintriphosphat, das ich dann direkt an der Muskelfaser brauche, wo eben die Mitochondrien als wieder dieser Begriff oft einmal fällt, diese Kraftwerke der Zellen, die dann den Sauerstoff umwandeln. Und wir haben jetzt mit hochintensivem Intervalltraining die Möglichkeit, super am Schlagvolumen zu arbeiten, also am Herzgrößen und auch wie gut das Herz dann das Blut nach außen transportieren kann. Da sieht man im Vergleich untrainiert zu trainiert, dass das sehr gut entwickelbar ist. Und eine zweite große Stellgröße ist dann die Veränderung am Muskel selbst, also die Mitochondrienanzahl, wie viel von diesen spezifischen Zellen haben wir und wie gut arbeiten die. Und auch da funktioniert das Intervalltraining sehr, sehr gut. Für die Kapillarisierung, also wie gut das Blut verteilt wird am Muskel, da scheint beide, also niedrigintensives Ausdauertraining auch sehr gut zu funktionieren, aber auf jeden Fall auch kein Nachteil, wenn man das mit hohen Intensitäten erarbeitet.
Du hast jetzt über die physiologischen Anpassungen gesprochen. Wie lange müssen die Athletinnen und Athleten trainieren, damit diese Anpassungsprozesse denn stattfinden?
Ja, das ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Punkte, weil die Literatur beendet die Untersuchungen meistens so zwischen 6 und 12 Wochen. Und da sehen wir schon Anpassungen. Aber leider, wenn man jetzt an eine Sportlerkarriere denkt, die dauert halt nicht 6 bis 12 Wochen, sondern halt Jahre. Und ja, dementsprechend muss man dann vielleicht auch die Idee des Trainings ein bisschen von der Literatur abweichen lassen, weil man eben, wie man vielleicht selbst aus dem eigenen Training kennt, irgendwann kommt es zu Plateaus und um diese Plateaus zu überwinden, muss ich dann möglicherweise wieder andere Trainingsstrategien verwenden. Aber wenn wir jetzt rein diese Studiendaten hernehmen, so sehen wir schon nach 6 bis 12 Wochen sehr gute Anpassungen. Und da sagen wir vor allem, je höher die Intensität ist, desto schneller kommt es zu Anpassungen. Also von Sprint-Intervall-Training haben wir noch gar nicht gesprochen. Das wäre noch eine Kategorie über dem HIIT-Training. Sprint-Intervall-Training bezeichnet eben eine Intervallform, wo man mit maximaler Intensität arbeitet. Das heißt, da wird nicht gedrosselt mit Handbremsen ein Tempo vorgeben, sondern da hat man vielleicht 30 Sekunden zur Verfügung, wo man wirklich maximal schnell läuft. Und da sehen wir schon sehr, sehr rasch Anpassungen auf der Mitochondrienseite beispielsweise und auf der Kapillarseite. und nimmt aber dann auch wieder ab. Also diese Abflachung, das betonte Plateau, sehen wir dann relativ rasch. Und da müsste man dann eben wieder umstellen auf andere Intensitäten, damit da langfristiger wieder was weitergeht.
Das heißt, je intensiver die Intervalle ausfallen, desto besser ist dann der Effekt für den individuellen Sportler.
Zumindest kurzfristig,
Genau,
genau.
zumindest kurzfristig. Ja, jetzt sind wir schon sehr tief in der Materie. Also wenn die Intensität jetzt so wichtig ist, wie misst du denn dann die Intensität im Training? Arbeitest du dann mit Biofeedback oder hast du da andere Möglichkeiten dafür?
Ja, das ist sicher eine sehr individuelle Frage, weil jeder Trainer hat da so ein bisschen sein eigenes Konzept, würde ich mal sagen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn man jetzt an den klassischen Ausdauersport denkt, dann sind sicher so Labormessungen wie ein Stufentest interessant. Das heißt, da schaut man an mit einem 1-Minuten-Stufenprotokoll, 2, 3, 4-Minuten-Stufenprotokoll gibt es verschiedene. Wie weit kommt man in dem Test? Also jede Minuten wird die Intensität höher und da wird dann einfach gefahren bis zur Ausbelastung. Und diese Intensität oder die Watt oder die kmh am Ende dieses Tests, mit dem kann man eigentlich schon recht gut Intervalle vorgeben. Ist dann einen gewissen Bereich, nicht? Also so 90% davon bis 110, 120, 130% von dem Wert kann man schon recht gut arbeiten. Wenn man jetzt an Spielsportarten denkt, Mannschaftssportarten denkt, dann ist es natürlich immer schwierig, solche Leistungstests im Labor durchzuführen, weil ich kann nicht mit der ganzen Mannschaft da das Labor belegen. Und dementsprechend versucht man mit Feldtests ähnliche Ergebnisse zu erzielen, die halt dann validiert sind mit Studien, wo man dann am Feld versucht, auch eine, ich würde mal sagen, kmh zu finden, mit der man dann zielgerichtet trainieren kann. Und da gibt es die Möglichkeit von Time Trails, also gewisse Zeitdauern, die mit maximaler Intensität gelaufen werden. Mein Zugang ist da immer der 5-Minuten-Test. Das heißt, man hat 5 Minuten Zeit und es wird geschaut, wie weit kann man laufen mit den 5 Minuten. Und dann haben wir eben durch die Berechnung Zeit und Weg die Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist eine super Möglichkeit. Da gibt es eben andere Zugänge, die verwenden 6 Minuten. Andere verwenden fixe Distanzen, weil es ist halt immer oft logistisch nicht so schwer, nicht so leicht, wo weiß einer, wie weit in 5 Minuten kommen. Das heißt, sie geben dann halt vor, renn 1,6 Kilometer oder renn 2 Kilometer, in welcher Geschwindigkeit schaffst du das? Das ist eine gute Möglichkeit. Oder dann im Spielsport gibt es so intermittierende Leistungstests. Vielleicht hat man von dem schon mal was gehört. Da bezeichnet man immer einen zyklischen Wechsel von Belastung und Pause, beziehungsweise auch in der Belastung mit spezifischen Richtungswechseln. Also dieser Shuttle-Test, 20 Meter Shuttle-Test, da wird auch in Minutenstufen immer die Intensität höher und es wird auch gelaufen, bis dass man nicht mehr kann. Und das gibt es eben in verschiedenen Formen, auch mit Pausen dazwischen. Ein ganz bekannter Test ist da der von Martin Bouchet, der 30, IFT, also intermittierender Fitness-Test, 30 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause, der sich im Fußball vor allem sehr stark etabliert hat. Und auch da kriegt man eine Endgeschwindigkeit und mit der Endgeschwindigkeit versucht man dann die Intervalle zielgerichtet eben vorzugeben. Und das ist sicher die größte Schwierigkeit jetzt im Mannschaftssport, wenn man zielgerichtet arbeiten möchte. Man muss einfach zum Gruppieren anfangen vielleicht, also ich muss Leistungsgruppen bilden und dann verschiedene Distanzen im Intervalltraining berechnen, damit nicht jeder das gleiche rennt. Weil wenn ich nicht zielgerichtet trainiere, brauche ich mal nicht mit spezifischen Antworten rechnen im Endeffekt. Und das ist halt immer mit ein bisschen einem logistischen Aufwand verbunden. Und genau da setzen wir mit unserer App eben an, weil wir das ein bisschen vereinfachen wollen. Also da habe ich dann eine Mannschaft, wo ich die Endgeschwindigkeiten reingib und es berechnet und empfiehlt mir dann ganz spezifische Intervalle, die man dann laufen sollte mit Distanzen, dass man möglichst wenig Aufwand hat als Athletiktrainer dann am Feld.
Eine App ist natürlich gerade für so individuelle Vorgaben eine extrem effiziente Methode für die Durchführung in der Praxis.
Genau, also im aktuellen Kontext machen viele oder verwenden viele den altbekannten Excel-Weg. Also da hat der Trainer dann ein Excel-Sheet, wo man Sachen eingibt. aber es ist jetzt sehr unhandlich. Und erstens mal berechnet er das nur. Und wir wollen aber mit unserer App auch das Training direkt steuern. Das heißt, wir haben dann, wie bei solchen Beep-Tests, vielleicht kennt man das auch noch von früher, wo man läuft und zu gewissen Distanzen piepst, einfach damit ich die richtige Geschwindigkeit habe. Also wenn ich als Sportler bei der Markierung bin, wenn es piepst, dann weiß ich, ich habe mich im richtigen Tempo bewegt. Und wir wollen eben gleich, dass der Sportler dann das Handy oder die App startet und entweder mit Kopfhörer verbindet oder das Handy halt direkt am Körper tragt. Und dann braucht man nur mehr auf Start drücken. Also man legt vielleicht einmal die Distanz aus mit Hütchen und dann kannst du direkt losgehen und man muss da gar nichts mehr herumrechnen und sich Sachen überlegen. Und das ist, denke ich, der Weg der Zukunft, weil nur individuelle Trainingsplanung hat langfristig Sinn, also meiner Meinung nach.
Ja, da freuen wir uns natürlich, wenn du dann auf der Trainer Convention deine App bereits präsentieren kannst. Ein zweiter Punkt beim Training ist ja nicht nur die Belastung, sondern auch die Regeneration. Wie schaut es denn da aus im HIIT-Training? Gibt es da speziellere Vorgaben?
Die Erholung hängt für mich immer mit dem Belastungsreiz zusammen. Das ist eine schwierige Frage, weil da gibt es jetzt nämlich ganz viele Möglichkeiten. Nicht? Also wir nehmen mal ein Beispiel her. Sagen wir, wir laufen mit der 5 Minuten Geschwindigkeit, also mit der Geschwindigkeit, wo ich 5 Minuten laufen kann, und ich möchte da jetzt ein Intervalltraining machen. Und ich versuche das mit 30 Sekunden Belastung und 30 Sekunden Pause zu lösen. Jetzt ist die 30 Sekunden Pause, wenn ich da stehen würde, recht lang und die Herzfrequenz und auch die Sauerstoffaufnahme würde stark abnehmen. Das heißt, ich versuche in der 30 Sekunden Pause mich aktiv weiter zu bewegen. Somit nimmt die beiden Raten nicht so stark ab und insgesamt ist der Trainingsreiz draus ein bisschen günstiger. Ihr könnt aber genauso 15 Sekunden Pause machen, statt den 30. Es kommt dann ein ähnlicher Trainingsreiz draus und dadurch, dass nur 15 Sekunden sind, fällt uns die Herzfrequenz, die Sauerstoffversorgung nicht so stark ab und wir können das genauso passiv lösen. Also wie lang die Pause ist, kommt darauf an, was möchte ich trainieren. Und wenn ich weiß, was ich trainieren möchte und im Zusammenhang habe, wie lang die Pause ist, kann ich auch sagen, in welcher Intensität sollte die Pause durchgeführt werden. Also das ist eine schwierige Frage, weil da gibt es nämlich wirklich verschiedenste Sachen. Ich kann mit einer Fast-Sprint-Intensität 10 Sekunden laufen und damit ich das repetitiv öfter durchführen kann, bevor es jetzt zu einer Ausbelastung kommt, muss die Pause dazu im Verhältnis länger sein. Also da verwendet man dann zum Beispiel 10 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Das ist das Verhältnis 1:2. Je niedriger die Intensität ist, desto eher geht das Verhältnis in Richtung Belastung weg von der Pause. Also da kann dann sein, dass das 2:1 ist. In dem Fall 30-15er Intervall als Beispiel. Also ist immer die Frage Intensität und Dauer in der Belastung. Und was möchte ich trainieren, beziehungsweise wie lang möchte ich das Intervall durchführen? Dementsprechend wird dann die Intervallpausen in der Zeitdauer und in der Modalität aktiv oder passiv dazu angepasst.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Faustregel für unsere Hörerinnen. Je intensiver die HIIT-Phasen sind, desto länger müssen auch die Pausen sein.
Genau, im Verhältnis zur Belastungszeit.
Genau. Jetzt gibt es ja die einen Sportler, die zyklische Sportarten trainieren, wie Laufen, Radfahren, Rudern. Dann gibt es aber auch andere, die azyklische Sportarten trainieren. Das sind vielleicht sogar mehr. Das sind alle Teamsportarten oder in der Leichtathletik. Macht jetzt das HIIT-Training für beide Typen von Sportlern Sinn? Egal, ob sie jetzt zyklische oder azyklische Sportart trainieren?
Also HIIT-Training im Sinne der Verbesserung deiner Herz-Kreislauf-Fähigkeit macht für jede Sportart Sinn. Also eben aus den vorher genannten Dingen, um meine maximale Sauerstoffaufnahme zu verbessern, ist es sehr sinnvoll, Intervalltraining einzubauen. Logischerweise schaut die Form anders aus, weil ein Läufer, der in seinem Laufbelastung schon höhere Impacts kriegt, sowohl muskulär als auch jetzt auf Sehnen und auf Gelenke, der kann vielleicht andere Umfänge nur erreichen, wie jetzt ein Radfahrer zum Beispiel, der nur also eine konzentrische Arbeitsweise hat und keine diese Erschütterungen wahrnimmt. Und ein Schwimmer auch beispielsweise oder ein Skilangläufer. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, was ist die Modalität der Sportart und dann zu schauen, was wäre das richtige Intervall dafür. Aber prinzipiell geht es uns ja um Ausdauerentwicklung, um die aerobe und anaerobe Ausdauerentwicklung und dementsprechend ist da HIIT sicher das Training erster Wahl. Man muss nur insgesamt halt bedenken, Intervalltraining ist auch ein stark ermüdendes Training. Das heißt, wenn ich sage, ich nutze die positiven Effekte vom Intervalltraining und mache es, dann kann ich das nicht jeden Tag die Woche durchführen. Das heißt, ich empfehle da immer zumindest einen Tag Pause zwischen oder an dem Pausetag ein Training niedriger Intensität, also Grundlagentraining beispielsweise. Also dieser High-Low-High-Low-Split, hohe Intensität, niedrige Intensität, das bewährt sich im ersten Schritt eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt, die Größenordnung 2 bis maximal 3 Mal in der Woche ein Intervalltraining. Wenn man jetzt noch eine Sportart hat, wo man längere Distanzen zurücklegen muss, zum Beispiel jetzt ein 10-Kilometer-Läufer oder Halbmarathon, Marathon, dann würde es auch Sinn machen, noch längere Trainingseinheiten zu etablieren, irgendwie eine 1,5 Stunden oder Stunden Training, weil sonst wäre das nicht gewohnt. Und das auch vielleicht mit einer Wettkampfgeschwindigkeit schon, also so irgendwie in diesem Mischbereich zwischen Grundlage und hoher Intensität. Und wenn ich dann noch Zeit zur Verfügung habe und Energie und Lust, dann würde ich noch zusätzlich ganz, ganz gemütliches Grundlagentraining hinzufügen, weil man eben nicht noch zusätzlich hohe Intensitäten regeneriert. Und dementsprechend ist das so eine Faustregel, würde ich mal sagen. 2 bis 3 Mal in der Woche ermüdendes Training und den Rest fülle ich dann mit niedrigintensivem Ausdauertraining auf.
Die Regenerationszeiten dauern dann natürlich etwas länger. Jetzt gibt es aber auch ganz viele Sportlerinnen und Sportler, die gar keine Leistungssportler sind. So wie viele unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht, also die zum Beispiel aus Gesundheitsgründen Sport treiben, aus präventiven Gründen oder andere Motivationen, macht da HIIT-Training dann auch Sinn für diese Zielgruppe?
Da wäre meine Antwort definitiv ja. Der große Nachteil, den ich vorher schon erwähnt habe, ist halt, es ist unangenehm und die Leute mögen es nicht gern. Das heißt, nur ein Training, das man langfristig durchführt, ist auch ein Training, das Anpassung mitbringt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, du musst 2 Mal in der Woche Intervalltraining machen und du machst es aber nur 4 Wochen und dann zipft es dich so an oder du fühlst dich so unangenehm dabei und hörst wieder auf, dann hat man natürlich diese ganzen positiven Effekte nicht. Und darum würde ich einen Hobby- oder einen Breitensportler mal empfehlen, wähle Intensität oder eine Intensität, die dir Spaß macht. Kommen wir mal da in die Gewohnheit, 2 Mal in der Woche. Und dann kann man immer noch über Optimierung sprechen. Also wir sehen auch, je untrainierter man ist, desto vielseitiger ist die Anpassung in allen Intensitätsbereichen. Das heißt, auch mit einem Grundlagentraining wirst du schon super verbessern. Aber erst je fortgeschrittener du wirst, desto spezifischer muss dann das Training dazu ausschauen. Beim HIIT-Training haben wir, wie ganz am Anfang erwähnt, den super Vorteil, dass es halt effizient in der Zeit ist. Also wenn ich jetzt vergleiche eine halbe Stunde HIIT-Training oder eine halbe Stunde Grundlage, also niedrigintensives Ausdauertraining, dann würde ich mich persönlich fürs hochintensive Training entscheiden. Aber mir taugt es halt auch. Also da in einem breiten Sport ist es immer schwierig, das perfekte Training zu finden. Das perfekte Training ist das, was ich regelmäßig und kontinuierlich mache. Sicher ein Unterschied. Im Profisport, klar, auch wenn ich ein Training nicht gern mag, aber ich weiß, das bringt mich dann in meiner Zielsportart weiter, dann führt man es auch durch, auch wenn man es nicht gern mag. Aber vor allem im Breitensport, man hat wenig Zeit, man hat vielleicht auch nicht unbedingt den Kopf, sich jetzt in der Trainingsplanung ordentlich reinzudenken, dann würde ich empfehlen, lieber die Intensität ein bisschen raufschrauben und dafür kann man sich ein paar Minuten Training sparen und hat dann vielleicht den Kopf wieder frei für andere Dinge. Aber es spricht nichts dagegen, ein niedrigintensives Training dazu zu machen als Beispiel. Also dieses Schwarz- oder Weiß-Denken, da bin ich in keinster Weise irgendein Fan.
Ja, ich denke, da müssen sich beide Bereiche ganz gut ergänzen. Und wie schaut es jetzt aus für Hobbysportler, die jetzt so im mittleren Trainingsbereich sich bewegen? Macht es da Sinn, wenn ich einmal pro Woche ein HIIT-Training durchführe?
Ja, da hat es vor kurzem erst so eine Studie gegeben, das hat Carsten die Weekend Warrior. Also haben sie sich angeschaut, ist jetzt gescheiter, wenn du dreimal in der Woche das aufgeteilt machst oder einmal am Samstag und Sonntag dafür längere Einheiten machst. Und da sehen wir sehr ähnliche Effekte. Also auch wieder der Unterschied Unsportler zu Profisportler. Je fortgeschrittener man ist, desto mehr Einfluss kriegt man über die Trainingsfrequenz. Das heißt, da macht es dann Sinn, sich öfter zu belasten. Und da gehen wir sogar hin, dass fünfmal mehr bringt als viermal und sechsmal mehr bringt als fünfmal. Aber wenn ich jetzt da gerade in einem Hobbybereich bin, wo die Trainingsumfänge nicht so groß sein müssen, dann würde ich sagen, ein bis zweimal Training in der Woche bringt schon sehr, sehr viel. Das ist wie beim Krafttraining. Also einmal in der Woche bringt schon so, so viel mehr und zweimal dann nur ein bisschen mehr und das dritte Mal dann nur mal ein bisschen weniger mehr und das nimmt dann eigentlich immer mehr ab. Somit ist auch, wenn ich nicht viel Zeit habe, einmal in der Woche irgendein Intervalltraining machen und einmal in der Woche ein Krafttraining dazu zum Beispiel, schon exzellent für die Verbesserung der Gesundheit und auch für Erhalt der Fähigkeiten. Ne? Je älter man werden, desto eher verliert der Körper an diesen Fähigkeiten. Und da ist ein minimaler Trainingsreiz eigentlich notwendig, um dem entgegenzuwirken.
Gibt es aus deiner Sicht Personengruppen, wo du HIIT-Training gar nicht empfehlen würdest, aus sportmedizinischer Sicht zum Beispiel?
Ich bin ja kein Kardiologe, also das heißt, wenn spezifische Erkrankungen am Herzen oder so vorliegen, da möchte ich ja keine Trainingsempfehlung aussprechen, das gehört natürlich abgeklärt. Aber ich habe das auch schon mal recherchiert für verschiedene Altersgruppen und auch da sagen wir kein Stop, wenn man zum Beispiel in höherem Alter ist. Also auch im hohen Alter funktioniert Intervalltraining super. Sollte irgendwelche spezifischen Krankheiten vorliegen, dann müsste man das einfach mit einem Arzt abklären. Da bin ich dann auch nicht so gut eingelesen insgesamt. Aber wenn man die positiven Effekte sich anschaut vom Ausdauertraining, dann sehen wir, dass es protektiv für ganz, ganz viele chronische Erkrankungen ist. Also umgekehrt, es erspart dann wahrscheinlich einiges an Leid, wenn man regelmäßig sein Ausdauertraining macht.
Gibt es aus deiner Sicht neue Hinweise aus der aktuellen Trainingsforschung, die deine Sicht auf das HIIT-Training verändert haben? Oder war HIIT-Training für dich immer schon ein fixer Bestandteil, wenn du Athletinnen coachst?
Insgesamt die Wichtigkeit vom hochintensiven Training, würde ich sagen, hat sich doch in meinem Trainingskontext verschärft. Also früher ist ja immer noch Thema das Polarisationstraining als Fachbegriff, das man von den Profi-Ausdauersportlern hört, wo 80% der Zeit im niedrigintensiven Bereich trainiert werden sollte und 20% der Zeit oder gar noch weniger im hochintensiven Bereich. Da hat man ein bisschen eher das Gefühl, dass das HIIT-Training so stiefmütterlich, so klein bei trainiert werden soll. Aber man kann es halt nicht öfter trainieren aus den vorgenannten Regenerationsgründen, aber das bedeutet nicht, dass es nicht wichtig ist. Und wenn man sich dann die Anpassungen dazu anschaut, die wir jetzt ja schon besprochen haben, dann sind das super viele Vorteile. Was sich für mich verändert hat, ist sicher der Blick und das möchte ich dann auch in dem Vortrag dann ganz genau beschreiben, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt vom Intervalltraining. Wann verwende ich was, wie oft mache ich das jetzt mit, wenn ich jetzt einen Teamsport herne, mit Richtungswechsel, ohne, mache ich da Kurvenläufe, renne ich bergauf, bergab, mache ich das mit Sprünge vielleicht. Da gibt's einfach so, so viele Möglichkeiten und das hat mich vor Jahren noch so verwirrt, dass man eigentlich die Freiheit am Intervalltraining verloren hat. Und da gibt's in den letzten Jahren wirklich gute Literatur dazu. Und ich meine, bis dass man das einmal alles hat, das dauert lang. Aber ich versuche das halt in dem Vortrag möglichst praxisnah zu zeigen. Und dann merkt man, welcher Freude Intervalltraining macht. Also das Blödeste beim Intervalltraining ist eigentlich ohne Leistungstest oder so da reinzugehen, weil wenn man dann die Vorgaben nicht schafft, weil man schon zu früh eingeht oder wenn das Training einfach nicht anstrengend genug war, dann verliert man auch sehr schnell die Freude. Und darum ist einfach dieses Zielgerichtete meiner Meinung nach das Wichtigste in dem Kontext, weil nur so bleibe ich langfristig dran. Also ich merke das ja an mir und an den Kunden, die jetzt mit mir die App da testen. Das ist einfach das Essentielle. Und im Profisport sowieso, weil ich möchte ja die Sportler nicht überfordern. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Verletzungsraten steigen und auch nicht unterfordern, weil sonst bringt mir das Training halt nichts. Und da hat sich sicher in den letzten Jahren in meinem Kontext sehr, sehr viel getan, wie man das optimieren kann.
Das heißt, die Trainingssteuerung ist sogar einfacher geworden durch viele neue wissenschaftliche Studien und durch eine größere Datenlage. So kann man sie natürlich besser in der Praxis einsetzen, wenn man weiß, welche Stellschrauben man drehen muss.
Würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Weil individuell, also persönlich habe ich jetzt keine Spirometrie oder kein Atemgasanalysegerät oder Laktatgerät oder Sauerstoffsättigungsgerät am Körper und dementsprechend bin ich da auf die Literatur stark angewiesen und auf der anderen Seite auch gut so, weil nur weil ich jetzt bei einer Person einen gewissen Effekt gesehen habe, heißt das noch lange nicht, dass das für die Population so ist und dementsprechend ist da die Literatur super, noch immer nicht, wir sind noch lange nicht am Ende logischerweise, aber wir haben schon gute Ideen, wie wir das zielgerichtet machen können.
Und die App, die ihr jetzt entwickelt, die wird noch einmal dazu beitragen, dass die Trainingssteuerung individueller wird und auch einfacher wird. Du hast ja auch einen Vortrag bei der Trainer Convention, die ja jetzt online stattfindet. Wir haben ja das eingangs schon erwähnt. Vielleicht kannst du das noch einmal in deinen Worten zusammenfassen, was die Teilnehmerinnen hier erwartet für Theorie und Praxis.
Also ich möchte auf jeden Fall zuerst sagen, was bringt uns das Intervalltraining eigentlich? Ich habe mir heute versucht, so ganz, ganz einfach auszudrücken. Das heißt, wir können das auf der Trainerperspektive dann natürlich noch stärker konkretisieren, dass man das wirklich auch verinnerlicht. Ich bin durch meine Zweitausbildung vom Maschinenbau wirklich sehr auf die Basics fokussiert und das ist beim Intervalltraining gleich, wenn ich da die Basics und die Grundprinzipien verstanden habe, dann muss ich nachher in der Praxis eigentlich nichts auswendig lernen, sondern das ist dann, das ergibt sich von selbst. Und somit möchte ich da am Anfang diese Anpassungen einmal zeigen und vielleicht auch ein bisschen diese Verwirrung vom Intervalltraining lösen, Sprichwort die verschiedenen Leistungstests, verschiedene Ergebnisse draus. Wie trainiert man das am besten? Die ganzen Zoneneinteilungen, die es da so gibt, um Ausdauertraining. Einfach damit wir mal eine Linie haben, an dem wir uns da halten können. Und von dem ausgehend versuchen wir dann die Einstellmöglichkeiten vom Intervalltraining zu erkennen. Also alles ein bisschen auf Laufen logischerweise, weil für Radfahren oder für Rudern oder Schwimmen gelten die gleichen Prinzipien, aber die Zeitdauern und so weiter verändern sich aus den vorher genannten Gründen nicht. Also ein Laufen ist einfach vom Impact her was anderes wie Schwimmen. Und da möchte ich jetzt einmal eine Sportart sozusagen hernehmen, die sehr universell ist, die jetzt im Kampfsport, im Racketsport, Tennis, Paddel, Mannschaftssport auftaucht. Wenn man das einmal hat, ist das sicher ein guter Start. Und dann möchte ich vom Laufsport ausgehend die verschiedenen Intervalle zeigen. Was kennen die? Und vor allem, wie man das halt in der Praxis umsetzt, nicht? Weil das ist dann das Nächste. Jetzt habe ich zwar gehört, dass das Intervall gut ist, nur welcher Leistungstest passt da dazu, was wäre da meine Empfehlung dazu, was hat sich etabliert, was hat sich als gut erwiesen und damit man wirklich ein Handwerkszeug da an der Hand hat.
Ja, Lukas, du hast uns heute schon einen tiefen Einblick in das Thema gegeben, aber bei der Online-Trainer-Convention von 26. bis 29. September, immer ab 18 Uhr, wird es noch intensiver werden in einem dreistündigen Vortrag mit dir, der am Sonntag stattfindet, ab 18 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf, bin natürlich mit dabei. Und ja, dir wünsche ich inzwischen noch einen schönen Sommer und ich danke dir für das tolle Gespräch.
Danke, Erich.
Ja, und wenn du zu Hause jetzt dabei sein möchtest bei der PSBA Online Trainer Convention 2025, dann schau auf bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Vorträge und Infos zu den Referenten und natürlich auch den Link zu den Tickets. Und bis dann sage ich Tschüss und Servus aus Graz.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.